Offenbarung 14, der erste Abschnitt. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Und ich hörte die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. Sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund ist kein Betrug erfunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Werdet ihr gesehen, wie diese heilsgeschichtliche Entwicklung in der gesamten Offenbarung systematisch auf den Höhepunkt zugestrebt ist. Und zwar, wir haben ja gesehen, Kapitel 11, die Entrückung der Gemeinde und dann das Hervorbrechen des Antichristen und des falschen Propheten. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass, wenn man die Offenbarung nachguckt, dass man sich nochmal vergegenwärtigt. Die Offenbarung ist ein Buch, das großteils geistliche Ziele hat. Nicht prophetische, ich sag's einmal, Schlüsselerlebnisse vermitteln will, dass man jetzt Inside-Abläufe zeigen kann. Was ganz wichtig ist, in der Offenbarung ist es immer so, es werden heilsgeschichtliche Prinzipien gezeigt, dass wir verstehen. Und dann, was ganz wichtig ist, es hat immer Ebene, und zwar die eine Ebene ist auf der Erde, die zweite Ebene ist im Himmel. Und wir haben jetzt wieder gesehen, wie hier auf der Erde aus dem Völkermeer dieses Tier aufsteigt, der antichristliche Staat mit dem antichristlichen Verführer, praktisch mit dem falschen Christus, mit dem falschen Messias als Kopf. Wir haben dann wieder gesehen, wie aus der Erde ein zweites Tier aufsteigt, der falsche Prophet. Wir haben auch gesehen, dass sowohl Kopf als auch Schwanz, das heißt das Haupt Antichrist, als auch der Schwanz, der falsche Prophet, beide mit Israel zu tun haben, eindeutig. Und dass hier dann diese Verführung geschieht durch die Zeichen und Wunder, was praktisch die gesamte Welt verführt wird. Wir haben gesehen, die Zahl dieses Tieres oder auch die Zahl dieses Mannes. Es ist ja die Zahl des Tieres, die Zahl des Menschen, ist also beides. Und wir haben gesehen, dass die 666 ist und dass in den alten Urtexten hier eben letztlich keine Zahl steht, sondern dass drei Anfangsbuchstaben von meinem Namen stehen. Oder einfach drei Buchstaben. Es ist interessant, wie zum Beispiel manche Kreise ihre Namen systematisch mit drei Buchstaben abkürzen. Und hier ist wieder was Interessantes, diese Zahl 666, 6 die Zahl des Geldes, 6, also 666 ist die Zahl des Geldes, 6 ist die Zahl des gefallenen Menschen, so Kulteinfluss des gefallenen Menschen, der unter Finsterniseinfluss steht. Und jetzt plötzlich, mittendrin kommt wieder ein Einschub. Wir haben ja gesehen, es kommen immer Einschübe. Wir sehen das, was auf der Erde abläuft, heilsgeschichtlich, und dann kommen immer Einschübe in der Offenbarung. Und diese Einschübe betreffen geistliche Zentralwahrheit. So wie Offenbarung 11 ein Einschub ist, so ist hier Offenbarung 12 ein Einschub und Offenbarung 14. Und zwar, wir sehen jetzt plötzlich, nachdem wir praktisch 666, der Antichrist gesehen haben, das antichristliche Reich und den falschen Propheten, das heißt die teuflische Verführung auf dieser Erde, die hervorbricht, nachdem die Gemeinde jetzt im Himmel wohnt, das haben wir gesehen in 12, wie der Teufel, der himmlische Bereich, den er noch teilweise besetzt hält, verlassen muss, wie der Herr Jesus dann praktisch mit der Gemeinde in den Himmel einzieht. Nachdem der Teufel weg ist, zieht er endgültig voll mit der Gemeinde in den Himmel ein zum Preisgericht Jesu Christi. Und jetzt sieht man plötzlich wieder, nachdem die Offenbarung kam, nach der Entrückung, was passiert dann auf der Erde? Dann bricht der Antichrist brutal hervor. Dann bricht der falsche Prophet brutal hervor. Dann passiert die endgültige Verführung der Menschheit in teuflischer Weise. Der Teufel ist in Menschengestalt auf der Erde. Und jetzt blendet die Bibel wieder ein und sagt, aber im Himmel ist etwas. Und das zeigt wieder, die im Himmel wohnen. Das ist genau das Gleiche, was in 12 ist. Es gibt Menschen, die wohnen jetzt im Himmel. Jetzt wird nochmals etwas gezeigt. Und das ist das, was hier in Offenbarung 14 uns nahegebracht wird. Und ich denke, es ist auch nicht unbedeutend. Zum Beispiel, wenn man den Namen Jesus griechisch genauso aufbereitet, wie man die Zahl des Antichristen aufbereitet. Also die Zahl des Antichristen ist 666. Wenn man zum Beispiel den Namen Jesus genauso zusammenzählt, ist ein Zahlenwert, dann kommt da raus 888. Und 8 ist die Zahl der Neuschöpfung, die perfekte Neuschöpfung des Jesus. Und hier hast du die perfekte Zerstörung, nämlich der Antichrist, und die sind jetzt sich gegenübergestellt. Jetzt bringt er wieder etwas. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wie durch die ganze Offenbarung hindurch, unabhängig von der Verderbnis, unabhängig von der Hure Babylon, unabhängig von diesen Weltkriegen, unabhängig vom Abfall der Christenheit, es wird ja immer dargestellt, wie unabhängig davon immer wieder das Echte, immer wieder die Gemeinde Jesu, immer wieder der Erlöser, immer wieder der Herr Jesus, einschubweise dargestellt wird. Und das ist nämlich das, was wir für die Endzeit wissen müssen. Wir müssen nicht nur die Fälschung erkennen. Wir müssen nicht nur wissen, was hier antichristlich abläuft, sondern was ganz wichtig ist, dass wir ihn kennen. Dass wir eine tiefe Beziehung zum Herrn Jesus haben. Dass wir letztendlich geistlich die richtige Haltung einnehmen. Wir dürfen nicht vergessen, wenn ihr die ganze Offenbarung von Beginn an lest, dann ist das das große Ziel, dass die Gläubigen die richtige geistliche Haltung einnehmen, die richtige Herzensstellung und so diese Endzeit durchleben. Und hier sieht man jetzt etwas. Die Gemeinde ist jetzt im Himmel. Das heißt, dass ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion mit ihm 144.000. Die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Und ich denke, es ist einfach etwas Wichtiges, wenn man in Offenbarung 5 zum Beispiel plötzlich in den Himmel eine Einblendung sieht, das ist auch so ein Einschub, wo man plötzlich eine himmlische Szene sieht, dann steht im Mittelpunkt des Thrones Gottes und der gesamten Anbetung der himmlischen Wesen steht Jesus, das Lamm. Und jetzt sieht man wieder etwas, man sieht jetzt die Gemeinde Jesu, wie sie jetzt im Himmel versammelt ist. Und wiederum hat die Gemeinde nur ein Zentrum. Sie dreht sich wieder nur um eine einzige Person, um Jesus, das Lamm. Und ich denke, das ist etwas, was man beherzigen muss. Je schlimmer die Endzeit wird, je weiter der Abfall fortschreitet, je mehr muss die Gemeinde sich um das Lamm versammeln. Muss sich die Gemeinde um das Lamm drehen, um den Herr Jesus selber. Und hier ist etwas ganz Entscheidendes, das bereits mit Johannes dem Täufer begonnen hat. Johannes 1,29, das große Buch, Offenbarung Jesu in seiner Gottheit, sagt hier, in dem Moment, wie Jesus kommt, kommt die Offenbarung. Als Johannes der Täufer dann ausruft, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist ein zentraler Punkt. Die Welt wird in der antichristlichen Endphase nicht gottlos sein, sondern die Welt wird religiös gottlos sein. Das heißt, sie wird aus einem religiösen Ansatz heraus wird sie gottlos sein. Sie wird verderbt sein, sie wird okkult sein, sie wird mystisch sein, sie wird wirklich die größte Schandtate begehen, aber es wird alles einen religiösen Hintergrund haben. Das heißt, es kommt auch vom Katholizismus, wo Synkretismus passiert. Synkretismus heißt Religionsvermischung. Man muss nur gucken, was da wieder passiert. Assisi, was hier alles abgelaufen ist, wo man sieht, wie systematisch darauf hinsteuert. Ich habe jetzt ein Schaubild gesehen, wie die Katholiken die Religion darstellen. Und zwar, da siehst du einen Kreis. Und der gleiche Kreis, das ist hochinteressant, wenn man alte Geschichtsbücher sieht, Kirchgeschichtsbücher, da siehst du eine ganz ähnliche Darstellung der Gnosis. Die hat auch solche Schaubilder gehabt. Da siehst du als innersten Kern der Wahrheit siehst du die katholische Kirche. Und dann ist interessant, dann hat sie die zweite Stufe, der zweite Ring, und da siehst du die orthodoxe Kirche. Die ist ja gleich verführt, die ist also ähnlich verdorrt. Und dann siehst du der dritte Ring, der Protestantismus, der vierte, die Jude, der fünfte, die Islam, der sechste, der Buddhismus. Also es ist auf einmal lächerlich. Du siehst einfach, so soll scheinbar die Offenbarung Gottes geschehen sein. Und damit hast du wieder perfekten Synkretismus. Das ist Religionsvermischung. Und das ist das, was hier wieder entscheidend sein wird. Und da müssen wir auch aufpassen, was in Amerika passiert, was mit dem Präsident Bush passiert, was durch diesen 11. September alles ausgelöst wird. Man darf etwas nie vergessen. Die Bibel lehrt glasklar, unzweideutig. Und der Jesus sagt es in Johannes 14, eindeutig: Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die Gemeinde Jesu hat nie eine andere Botschaft gehabt. Es regt mich heute noch auf, wenn ich das höre. Du musst den Sinn des Lebens finden. Unsinn ist das. Der Sinn des Lebens zu suchen ist Unsinn. Ist völliger Unsinn. Was nützt es mich, wenn ich den Sinn des Lebens finde und ich fahre in die Hölle? So, es geht um was ganz anderes. Es geht eiskalt beim Evangelium um nichts anderes wie um das Lamm Gottes. Dass ein Zweiter stellvertretend, der letztendlich die geistliche, ich sag's mal, Vollmacht vor Gott hatte, der gleichzeitig die Reinheit hatte, der gleichzeitig geistliches Leben hatte und der den Wert einer Seele hatte, das so hoch war, dass er die ganze Menschheit erlösen konnte, dass der stellvertretend für mich und dich stirbt, um uns zum Teufel aus dem Glauben zu reißen, um uns zu erlösen. Das ist Evangelium, alles andere ist Unsinn. Wisst ihr, dieses Gehetzel der Seele, das ist genau das, was antichristlich ablaufen wird. Wohlfühl-Evangelium. Man wird gehätschelt, man wird gestreichelt, ohne zu begreifen, um was es geht. Und die Bibel ist ja radikal. Sie zeigt da in der Offenbarung nochmals ganz klar. Im Zentrum der Anbetung Gottes steht Jesus. Im Zentrum der Gemeinde Jesu Christi steht der Herr. Was sagt die Bibel, wenn der Heilige Geist kommt? Johannes 16, 7 bis 14. Was wird er tun? Er wird von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht verkündigen. Das heißt Gerichtsbotschaft von der Gerechtigkeit Gottes durch Christus. Er wird das Gericht, die Gefahr der Hölle, wird gepredigt werden durch den Heiligen Geist. Das vierte, er wird mich verherrlichen, sagt der Herr Jesus. Das heißt, der Herr Jesus wird verherrlicht werden. Und fünftes, er wird ins Wort Gottes hineinführen. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist wirkt. Und das ist das, was man hier auch sieht. Die Bibel beschreibt uns zwar glasklar immer wieder diese Endzeitverführungen, immer wieder die Ausreifung dieses Endzeitprozesses. Wir sehen, dass plötzlich Israel aus drei Dritteln besteht. Und wir sehen es ja im Saharia, wir sehen es in der Offenbarung, dass zwei Drittel dem Antichristen anheimfallen werden. Die werden verführt. Und dass diese zwei Drittel sterben werden in den Kriegen. Dass aber ein Drittel sich bekehren wird. Wir sehen gleichzeitig, dass die Gemeinde Jesu auch aus drei Dritteln besteht. Dass ein Drittel letztendlich abfallen wird, dass aber zwei Drittel, nämlich Heiligtum und Allerheiligstes, dass die überleben werden. Aber das alles, was sie uns hier beschreibt, das zeigt sie durch die Einschübe eindeutig, das hängt immer nur von einer entscheidenden Frage ab, wie man zum Lamm Gottes steht. Und immer wieder, selbst wenn betont wird, dass die letztendlich im Antichristen in die Falle geht, dass sie abfallen, dass sie praktisch diesem Fluch der Sünde anheimfallen, dass sie das Mahlzeichen des Tieres annehmen, dass sie den Teufel anbeten werden, wird immer wieder betont, sie sind nicht geschrieben im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet ist vor Grundlegung der Welt. Die Bibel hat immer bloß eine Botschaft, das Lamm, das geschlachtet ist von Grundlegung der Welt. Das heißt, das Opfer geht bis zur Grundlegung der Welt zurück. Und da steht der Wort, das heißt eigentlich, wir müssen sagen, im Niederruf des Kosmos, kann man genauso übersetzen. Das heißt, hier deutet schon auf den Sündenfall des Teufels hin, also dass die Wurzel der Sünde bereits durch die Erlösung geheilt wird und dieses Opfer ist außerhalb von Zeit und Raum. Aber was für mich entscheidend ist, auch hier, als Bibel jetzt wieder zurückblendet, sie zeigt Offenbarung, sie zeigt letztendlich Prophetie, sie zeigt Endzeitabläufe, sie zeigt der Antichrist, sie zeigt Israel, sie zeigt uns alle diese Geheimnisse, aber immer wieder schiebt sie etwas ein, das Entscheidende, das Lamm. Und ich denke, es ist ganz wesentlich, auch wenn man nachher sieht, was von 6 bis 20, das man heute nicht behandeln wird, was man dann sieht, was dann für entscheidende Dinge passieren. Aber entscheidend vorher, er schiebt jetzt wieder nach dem Schrecklichen des Antichristen, schiebt er das Lamm ein. Was will Gott zeigen? Gott will das zeigen. Wir können uns tagelang, stundenlang, jahrelang nur mit antichristlichen Dingen, nur mit Prophetie beschäftigen. Ich habe mich jahrelang mit Freimaurerei beschäftigt, mit Verführung links und rechts. Ist vielleicht kein Fehler, dass ich das alles weiß. Aber es hat mir geistlich gar nichts gebracht. Aber nicht einmal einen Millimeter. Im Gegenteil, es hat mich belastet. Und in dem Moment zeigt Gott eben, dass der wahre Gläubige in der Endzeit, obwohl er diese Dinge wissen sollte, darum behandeln wir ja die Offenbarung, obwohl er die Verführung kennen wusste, wir haben das letzte Mal ja gesehen, wie brutal das durch Zeichen und Wunder geschieht, wie dieser falsche Prophet dem Antichristen die Welt zutreibt mit falschen Zeichen und Wundern. Aber etwas ist klar. In Wirklichkeit, der wahre Schutz ist immer, wenn ich als Gläubiger bei dem Lamm bin. Und das zeigt er hier. Er sagt, siehe, das Lamm steht auf dem Berg Zion. Wenn man Hebräer 12, 22 uns ansieht, das ist nicht der Berg Zion in Jerusalem. Und zwar müsst ihr etwas sehen. Wir haben manchmal etwas kindliche Vorstellung. Es gibt im Himmel Originale. Und es gibt Abbilder davon. Das heißt Muster hier auf der Erde. So wie es ein irdisches Jerusalem gibt, und der Paulus erklärt es ganz klar und sagt, dieses irdische Jerusalem ist in Knechtschaft, nämlich in der Knechtschaft der Sünde und in der Knechtschaft durch das Gesetz, so gibt es ein wahres Jerusalem im Himmel, das ist nämlich die Gemeinde. Und es gibt ein Berg Zion in Jerusalem und auf dem wird der Herr Jesus praktisch seinen Fuß setzen, wenn er wiederkommt, zur sichtbaren Wiederkunft. Aber es gibt ein Berg Zion im Himmel. Es muss uns klar sein, Dinge, die wir hier von der Erde kennen, gibt es im Original im Himmel. Das gehört auch zu der Offenbarung. Und das, was wir hier sehen, das ist eindeutig nicht das Jerusalem in Israel, sondern das ist Jerusalem im Himmel. Das himmlische Jerusalem, der himmlische Berg Zion, Hebräer 12, 22 zeigt uns das. Das heißt hier, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Und wiederum, was ist im Zentrum, was ist der Schlusspunkt, der Höhepunkt, wiederum das Lamm, das geschlachtet ist für unsere Sünde durch sein Blut. Und man sieht hier eindeutig, es gibt dieses neue Jerusalem im Himmel, es gibt im Himmel ein Berg Zion, und das ist das himmlische Jerusalem, was wir hier sehen. In der Offenbarung, das ist dieses Jerusalem aus Hebräer 12. Wir haben hier das himmlische Jerusalem. Er sagt praktisch, er sieht jetzt ihre Vision. Siehe heißt eigentlich im Deutschen, merke auf. Das heißt, immer wenn er sagt, ich sah, dann berichtet er, dass er eine Vision hatte. Aber wenn er gleichzeitig sagt, siehe, dann heißt es praktisch, jetzt aufpassen, jetzt kommt was Besonderes. Immer wenn siehe kommt, ist was Besonderes. Wir müssen mal gucken, wo überall siehe steht. Zum Beispiel Offenbarung 13, ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, da steht kein Siehe. Ich sehe in Offenbarung 13, 11 und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, da sehe ich auch kein Siehe. Das heißt, das Siehe, das hier entscheidend ist, zeigt, jetzt kommt das Wichtige, jetzt kommt das Entscheidende, es kommt der Herr Jesus. Und er zeigt hier, dass das Lamm Gottes steht im Himmel, auf dem Berg Zion, und mit ihm diese 144.000. Jetzt müssen wir nochmal sehen, was 144.000 bedeutet in der Symbolik der Schrift. Die Bibel ist voll Symbolik, voll Zahlensymbolik. Wenn man das nicht begreift, dann versteht man manche Aussagen nicht. Zum Beispiel sagt er, ich glaube, es ist Lukas oder Markus, weiß ich jetzt. Auf jeden Fall, das Evangelium sagt eindeutig, der Herr Jesus war ungefähr 30 Jahre alt. Der Heilige Geist hat doch genau gewusst, wie alt der Herr Jesus ist. Der hat ganz genau gewusst, ob er 29 war, 31 oder genau 30. Das hat er doch ganz genau gewusst. Warum benutzt Gott diese Formulierung? Ungefähr 30, 6 mal 5. Jetzt kommt Jesus, jetzt findet 6 der Sünder Gnade bei Gott durch ihn. In dem Moment, wie er kommt, trifft sich 5 und 6, 6 mal 5, 30. Und so ist die ganze Bibel voll Zahlensymbolik in der Offenbarung. Und 144.000 ist eindeutig. 12 ist immer eine Vollzahl. Und das Geheimnis der Erlösung bestand laut Epheser 3 ab Vers 4 bestand darin, dass Gott eine neue Heilskörperschaft, der Leib Jesu Christi, bilden wird aus Juden und aus Heiden. Und 12 steht für die Vollzahl der geretteten Juden und 12 steht für die Vollzahl der geretteten Heiden. Wir haben die Vollzahl der Heiden und die Vollzahl der Juden. 12 mal 12 ist 144.000. Das heißt, ich habe hier 12 für die Juden, ich habe hier 12 für die Heide. Darum haben wir auch 24 Älteste in der Offenbarung. Das ist genau das Gleiche. 12 plus 12. Oder 3 mal 8 Erneuerung nach Geist, Seele und Leib ist 24 mal 6 für die Sünder ist auch 144. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Diese Zahl hat die tiefgründigste biblische Symbolik. Aber hier seid ihr 12
für Israel, 12 für die Heiden und jetzt 1000. 1000 ist die Zahl des Segens Gottes. Wenn man Hesekiel 47 sieht, dann sieht man, wenn Gott den Menschen in sein Segen hineinführt, dann führt er ihn im Gehorsam immer 1000 Elle. Und wenn er diese Prüfung besteht, dann führt er ihn wieder 1000 Elle. Und dann führt er ihn wieder 1000 Elle. Und zwar bis vor die Knöchel, dass jemand im Glauben steht, über die Knie, vom Gebet bis zu der Hüfte, bis zu der Kraft. Der Mensch am Schluss schwimmt in diesem Strom der Gnade. Das ist Ziel Gottes. Also 12 mal 12 mal 1000, 144.000 bedeutet ganz einfach an dieser Stelle, es gibt eine andere Stelle, wo es Israel ist, wo es die Vollzahl Israels ist, wo es dann heißt, es sind 12 mal diese 12 Stämme, wo es sogar genannt ist, das ist was anderes, das ist ganz klar von Gott angefertigt. Aber hier ist eindeutig die Vollzahl der Gläubigen aus Jude und Heide mit der Fülle des Segens Gottes, dafür steht 1000. Epheser 1, Vers 3, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Kolosser 2, 9 und 10, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit lebhaftig, wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Liebe Geschwister, man muss einfach einmal sehen, was für einen Reichtum die Bibel hier bringt. Wenn man das dann einmal in der Tiefe erkennt. Und wenn du einmal siehst, kirchgeschichtlich, wie die Gläubigen waren über die Jahrhunderte, wie die Gläubigen immer wieder ihre Erweckungen hatten, dann siehst du immer, dass zwischen der Erweckung dieser Abfall war. Und du siehst immer mehr, wie die Gemeinde Jesu in den Abfall hineingeht, indem sie letztendlich ihre Augen auf die Welt richtet und nicht mehr auf den Herr Jesus. Sie erkennt den Reichtum nicht mehr. Sie genießt ihn nicht mehr. Sie will ihn nicht mehr. Sie begreift ihn nicht. Die Welt ist hier lieber und das ist eine ungeheuer gefährliche Entwicklung. Und genau auf der Basis erwischt nämlich der Antichrist dieses Drittel. Das ist das Teuflische, da erwischt er sie. Wenn man das einmal sieht, man muss sich einfach vergegenwärtigen, das Volk Gottes ist im Prinzip ein abgesonderter Haufe, der sich um das Lamm Gottes schart, der letztendlich einmal Jesus dient und der nicht zu dieser Welt gehört, der mit denen nichts zu tun hat. Der die Fülle des Segens Gottes hat und der holt er seine Zufriedenheit her. Der holt er seine Erfüllung her. Der holt er letztendlich das her, was sein Leben prägt, nicht von den anderen Dingen. Und das ist halt das Gefährliche. Und hier sieht man, das Lamm Gottes steht auf Zion. Im Mittelpunkt des Himmels, auf diesem herrlichen Berg, wo Gott sich geoffenbart hat, und dort sind 144.000, 12 mal 12 mal 1000. Die Fülle des Segens Gottes für Juden und für Heiden. Es gibt auch keine besondere Segnung, dass man sagt, wenn jemand als Jude sich bekehrt, dann muss sagen, du kannst froh sein, dass ich bekehre hast dürfen, dass du zu dem einen Drittel gehörst, das gerettet wird, nicht zu den anderen zwei Drittel. Die Gläubigen sind ja manchmal etwas naiv, aber es tut immer Menschen zu verherrlichen. Das kommt vom Teufel, vom Sünderfall. Ich weiß noch, wo ich der erste Judenchristen gesehen habe. Das haben wir so verkauft, das sei was ganz Besonderes. Wenn wir sich lachen und sagen, Brüderchen, freu dich, dass du dabei sein darfst. Wir haben durch leider den Rang abgelaufen, wo ich zur Eifersucht zu reizen, laut Paulus. Aber du bist nichts Besonderes, genauso wie wir nichts Besonderes sind. Wir sind alles Gleiche. Begnadigte, du gehörst zu deinen 12, ich gehöre zu deinen 12, du hast die 1000, ich habe die 1000, was willst du noch? Das ist das, was der Gläubige begreifen muss. Er hat alles, er hat die Fülle des Segens Jesu Christi. Er muss eigentlich ein Mensch sein, der überfließt vor den Freuden des Evangeliums. Jetzt guck, wie die Gläubigen rumlaufen. Gezeichnet von diesem antichristlichen Zeitgeist. Gequält und geplagt von der Unzufriedenheit, von der Welt, vom Teufel, vom Treiber. Die Bibel sagt, er ist der Treiber. Das ist brutal, wenn du siehst, was die Welt umtreibt, wie die Welt gehetzt ist, wie sie getrieben wird. Und das ist ja der Grund, warum der Gläubige sich zurückziehen soll. Das, was hier passiert, ist praktisch ein Rückzug. Bitte, der Mensch ist so, jetzt kommt der Antichrist, Zahl 666, jetzt sagt, wer er ist, so ist der Mensch. Jetzt ist er schon heiß und in dem Moment, wie er heiß wird, wie Gott ihm alles zeigt, von den Juden kommt der Antichrist, aus den Juden kommt der falsche Prophet, er wird Zeichen, er wird Wunder tun, was er alles macht, die Anbetung, diese ganze Verführung. Dann wird der Mensch heiß, dann wird er gelüstig nach den Dingen, die zukünftig sind, dann will er Prophetie und mit auf dem Höhepunkt, wenn es der Mensch packt, sagt Gott, stopp. Dein Problem ist ja ganz anders. Du wirst nicht dem überleben, sondern du wirst überleben dem, was jetzt kommt. Du brauchst das Leben. Du brauchst den Herr Jesus. Du brauchst ihn. Du musst dich um ihn versammeln. Du musst zu ihm gehen. Er hat die Fülle für Juden und für Heiden. Sieh hier auf dem Berg Zion steht das Leben. Ihr könnt euch erinnern, es gab eine Zeit, da hat er sich gesetzt. Als Hohepriester, wo er nämlich angezeigt hat, es ist vollbracht. Direkt steht er. Warum?
weil er als Hohepriester arbeitet für genau diese 144.000, für die Vollzahl der Gläubigen, für die Leib Jesu Christi, für seine Gläubigen. Und hier steht er, und jetzt sieht man etwas. Und zwar, ich denke, es ist ein ganz entscheidender Punkt. Der Name des Vaters steht in ihren Stirnen. Wenn man jetzt Offenbarung 3,12 guckt, das ist das Entscheidende, was er hier anzeigt. Er zeigt hier, jetzt steht der Name des Vaters an der Stirn. Das bedeutet nämlich, jetzt bist du Kind Gottes. 1. Johannes 3, was für eine Gnade hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Das ist das Wichtigste, dass wir Gottes Kinder sind. Dass man sagen kann, Abba, lieber Vater, dass ich den Heiligen Geist empfangen habe, den Geist der Sohnschaft, dass ich ein Gotteskind bin. Und in Offenbarung 3,12 heißt es, ich gehöre dazu zur Vervollständigung. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Er wird nie mehr hinausgehen. Ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems. Da sind wir mitten drin. Das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Aber hier, das ist jetzt hochinteressant, hier betont der Herr Jesus. Und wir haben alle drei Dinge, die dort in der Offenbarung 3 geschrieben sind. Wir haben das Lamm, der Herr Jesus. Wir haben das neue Jerusalem hier, da ist mitten drin. Und wir haben den Namen des Vaters. Wir haben genau das gleiche Szenario. Aber hier betont er, dass der Name des Vaters an die Stirn geschrieben steht. Jetzt müssen wir zum nächsten kommen. Das Ziel der Erlösung ist, das ist wieder was oft nicht erkannt wird. Das Ziel der Erlösung ist, mit Gott, dem Vater, in Ordnung zu kommen. Der Sündenfall bedeutete nämlich der Abfall von Gott, dem Vater, und darum musste der Sohn sterben. Und darum sagt der Herr Jesus nicht, ich bin das Ziel, sondern er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Herr Jesus ist unser Ein und Alles. Durch ihn kommen wieder in den Zustand, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir mit dem Vater im Himmel in Ordnung sind. Und das ist der Grund, warum das Lamm überall als das geschlachtete Lamm dargestellt wird auf dem Berg Zion. Es ging darum, uns mit Gott, dem Vater, zu versöhnen. Und es wird in der Endzeit für die Gemeinde nur um eines gehen, diesen Zustand zu halten. Wenn nämlich das, was draußen abläuft, wird beginnen, uns, Daniel 7,25 sagt, zu zermürben. Es wird uns langsam zermürben, es wird uns zerreiben, es wird uns weich kochen. Das ist brutal, es macht dich weich. Wisst ihr, man darf den Menschen nicht unterschätzen. Gott hat den Menschen so geschaffen, er könnte sonst nicht überleben, dass er eine gewisse Assimilationsfähigkeit hat. Er kann sich anpassen. Brutal sogar. Also ich habe schon mal erzählt, ich war mal auf einer Freizeit und da haben wir ihre Bude gekauft, das war unbeschreiblich. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ja, wie soll das gehen? Die ganzen kleinen Kinder dabei, da ging es zu. Und ich habe 2 Wochen Freizeit halten müssen mit brutalster körperlicher Anstrengung. Und das Interessante war, nach 3 Tagen habe ich das so akzeptieren können und habe mich so daran gewöhnt, es war überhaupt nicht anders wie daheim in der Stube. Und das ist die Fähigkeit des Menschen, die ist etwas Herrliches, da man das kann, hat aber eine teuflische Komponente, die der Teufel ausnutzt. Genauso gewöhnt sich der Teufel systematisch daran, dass zum Beispiel draußen jeder rumläuft, und ich sage es nochmals, mit Dingen, wo man früher dich eventuell sogar ins Irrenhaus gesteckt hätte. Zum Beispiel, wenn früher Menschen hingegangen wären, hätten sich Körperteile durchbohrt mit Nadeln, Stricknadeln und Sicherheitsnadeln und Ähnlichem und Knöpfe und Ähnlichem, hätte man wahrscheinlich gesagt, da stimmt was nicht. Heute ist das normal. Und wenn du da dagegen bist, also kann ja ein Gläubiger bloß dagegen sein, weil das ja unsinnig ist, dann bist du letztendlich geistlich, dann bist du intolerant. Ja, wenn es jemanden gibt, der intolerant sein muss, dann wohl ein Gläubiger, weil der weiß ja nur, was normal ist. Die Bibel sagt, die Leviten wussten, was gut und böse ist. Und genauso weiß ein Gläubiger, was gut und böse ist. Jetzt müssen wir einfach normal bleiben. Oder wenn die ganze Welt sagt, Homosexualität ist keine Sünde, und wir sagen, Entschuldigung, die Bibel steht, es ist Sünde, es wird nie was anderes sein. Und wenn AIDS dann halt keine Lustseuche ist, dann muss ich halt als Gläubiger sagen, Entschuldigung, die Bibel sagt, Hure und Ehebrecher wird Gott richten. Insofern ist AIDS eine Strafe für Hurerei. Also muss hier normal bleiben. Ich muss einfach sagen, wie der Wilhelm Busch gesagt hat. Er hat gesagt, das Problem der Welt ist einfach. Er sagt, wir müssen nur klären, wer sagt, was stimmt. Wer sagt, was gilt. Und dort hat er genau recht gehabt. Der sagt, was gilt, ist Gott selber.
Das hat er gesagt in der Bibel, das ist unser Maßstab. Und an dem wird sich alles entscheiden, geistlich. An dem wird sich auch die ganze Frage hier entscheiden, was mit uns passiert. Und unser Ziel ist hier zu überleben. Wenn es immer verrückter wird, es wird noch verrückter werden. Ich habe mal geglaubt, dass eine Steigerung nicht möglich ist. Die ist immer noch möglich. Also es ist unfassbar. Denn es fällt immer noch was ein. Wenn du denkst, jetzt fällt nichts mehr ein, dann fällt wieder was ein. Das heißt, das Hirn des Menschen ist so dämonisiert, so total verderbt und verseucht, dass letztendlich kaum noch Steigerung möglich ist. Jetzt kommt das Wichtigste. Wir Gläubige dürfen nicht beginnen, uns daran zu gewöhnen, dass das der Normalzustand ist. Ich muss mal ganz, ganz eiskalt sagen, das, was heute in der Welt abläuft, ist nicht normal in keinster Beziehung. Die Welt war sicher immer wieder in solche Zustände. Im Römischen Reich war es auch nicht anders. Aber die Bibel sagt ja, das Reich kommt ja zurück. Und welches Reich kommt denn zurück? Rom! Man sagt nicht immer so, es geht zu wie im alten Rom. Und genauso geht es bei uns zu. Das heißt, wir haben diese Zustände. Und alte Rom stand für Degeneration. Die wusste nicht mehr, was gut und böse war. Es ging ja so weit. Ich habe die Geschichte der römischen Kaiser gelesen. Ich besser mir liest sie nicht, weil da bist du dann dankbar, wenn du nur einen Kaiser hast, der bloß ein Laster hatte, nämlich Geiz. Da bist du direkt dankbar, dass er bloß das eine Laster hatte. Wenn du siehst, was die gemacht hat. Drei hat dann ein Pferd zum Senator erhoben. Wenn du dagegen warst, haben wir die umgebracht. Das heißt, die haben alle so gesponnen. Und das ist das, was heute wieder passiert. Du merkst jetzt, wie es langsam verrückt wird. Egal, wo es geht, man segnet dann in die Kirche, statt die Menschen segnen wir Tiere. Man macht Gottesdienste. Das ist verrückt alles. Und es wird immer schlimmer werden. Jetzt muss es noch einen Ort geben auf dieser Welt. Das ist auch der Grund, warum Offenbarung 14 geschrieben steht. Mittendrin in diesem Chaos zeigt er plötzlich, da gibt es im Himmel etwas. Der Berg Zion, das neue Jerusalem und die wahre Gläubige und diesem Normal. Die Bibel sagt, die Gemeinde ist die Grundsäule und die Feste der Wahrheit. Es muss nur eine Institution geben auf der Welt, die nicht spinnt, sage ich mal, die nur normal bleibt, die sich nicht durch diese Verrücktheit anstecken lässt. Und das Problem ist ja, durch die Medien, und das hat es noch nicht gegeben, geht es wie ein Lauffeuer über die ganze Welt. Früher hat vielleicht bloß, ich sage es mal vorsichtig, war jetzt bloß in Rom degeneriert. Bis das dann vor Rom, zum Beispiel in Peking war, sind 300 Jahre vergangen und die hat sich gar nicht anstecken lassen, weil bis die Boote dort waren, sind sie gestorben, umgekommen, die Botschaft ist nie angekommen. Heute geht es durch die Medien rasend schnell. Das heißt, diese ganze Verderbnis wird durch die Medien wie ein Lauffeuer über den ganzen Erdball getragen. Und jetzt kommt das Brutale. Wir leben nicht im neutralen Raum, wir sind nicht ihre Käseglocke, sondern wir sind da mitten drin und es greift uns an. Jetzt müssen wir einfach sehen, wir sind normal als Gläubige. Wir wissen, was gut und böse ist und wir drehen uns um das, was sich letztendlich ein wahrer Gläubiger dreht. Wir drehen uns um das Lamm. Und das ist das, was hier beschrieben wird. Er sagt, er hört eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser, das Rauschen vieler Wasser. Offenbarung 17, Vers 15 zeigt ja, dass die Wasser letztendlich Völker sind. Psalm 65, 8 zeigt es nochmals. Der du das Brausen der Meere stillst, das Brausen ihrer Wellen und das Toben der Völker. Er sagt also ganz klar, das Völkermeer oder das Meer steht für das Völkermeer, für das Brausen der Völker. Und hier sieht man wieder, es ist letztendlich diese Gemeinde, die laut Offenbarung 7, Abvers 14, aus allen Völkern erkauft ist. Das sind die, die gekommen sind und die gewaschen sind im Blut des Lammes. Und das ist auch das, dass die Gemeinde eben aus allen Menschen besteht, jeder Nation. Egal, was das für sind, und dass die letztendlich gewaschen sind im Blut des Lammes, aber aus jeder Nation. Das ist interessant. Ich hab ja hier auch schon betont, es gibt keine Auswahl zum Himmel und keine Auswahl zur Hölle, sondern Gott hat das Heil universell geschaffen. Wenn sich jemand bekehren will, dann kann er es auch. Das ist die Gnade Gottes, dass das Heil erbietet, universell, und zwar für alle Menschen. Das ist das Geheimnis, das in der Bibel verborgen war. Was jetzt interessant ist, es heißt jetzt hier letztendlich, man sieht also den Berg Zion, man sieht nur Jerusalem, man sieht diese 144.000, sie drehen sich um Jesus, sie drehen sich ums Lamm und jetzt hört er Stimme und man sieht, das ist praktisch, ist die ganze, kommt aus der ganzen Welt, aus allen Völkern und jetzt hört man die Stimme eines starken Donners. Und wenn man jetzt die Donner einmal untersucht, und ich habe mir lange überlegt, ob das der letzte Donner ist. Aber das ist nicht.
Offenbarung 4,5 zeigt, dass diese Donner vom Thron Gottes ausgeht. Offenbarung 8,5 zeigt, dass es immer Ankündigung von Gericht ist. Und das genau ist es hier auch. Wenn die Donner kommen, ist es Ankündigung von Gericht. Offenbarung 10,3 zeigt die sieben Donnergerichte. Das heißt, die Entrückung und die Wiederkunft Jesu Christi für die Gemeinde ist mitten in Gerichte eingebunden. Offenbarung 11,19 zeigt der heilsgeschichtliche Wechsel. Das Heil geht nach der Entrückung von der Gemeinde weg, geht hin zu Israel. Und das ist ein Gericht. Und zwar, das ist das entscheidende Gericht, dass nämlich die Gnadezeit der Gemeinde vorbei ist, dass die Tür zugeht, dass aus ist, dass vorbei ist. Das ist ein entscheidender Punkt. Und von daher kommen jetzt wieder Donner und die kündigen wieder das an, was ab Vers 6 geschieht. Nämlich, sie kündigen die Gerichte an. Genauso Offenbarung 16, 18 sind es wieder Donner, die die Zornschale-Gerichte ankündigen. Das heißt, der Donner zeigt immer die Gerichte. Offenbarung 19, 6, die Wiederkunft Jesu auf der Ölberg, starker Donner sogar. Hier sind wir wieder, hier sind die entscheidenden heilsgeschichtlichen Dinge. Die hat immer mit Gericht zu tun. Aber parallel dazu sagt er dann, man hört die Stimme wie von Harfenspieler. Und das ist jetzt der große Unterschied. Es hat immer zwei Linien parallel. Es hat immer die Linie des Lammes. Das ist das, was hier jetzt mit den Harfenspielern symbolisiert ist. Dort sind immer die, der Klang der Harfe höret, die das Lied des Lammes singet. Und parallel dazu als die Menschen, die den Klang der Harfe nicht hören, die das Lied des Lammes nicht singen, und dafür hören sie andere Melodie. Die hören die Melodie des Donners, die hören die Melodie des Todes, die hören die Melodie letztendlich des Gerichts, der Vernichtung, und die hören die Melodie der Hölle. Und das geht immer parallel. Und das muss uns klar sein. Wir Gläubige sind parallel zu diesem Donner. Wir sind immer parallel zum Gericht. Das heißt, wir haben in dieser Welt keine Ruhe. Und das muss uns klar sein. Darum redet die Bibel von der Ruhe in Christus. Wir haben auf dieser Welt gar keine. Im Offenbarung 5, Vers 8, da guckt, wo die Harfe dann erklingelt. Dort heißt es, und zwar hier sieht man dann die Anbeter, jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel und ringsum und inwendig waren sie voller Augen und ohne Aufhören rufen sie bei Tag und Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der da war, der da ist und der da kommt. Wenn man die ganze Anbetungsszene sieht, vor Anfang, dann sieht man, ich lese dazu Offenbarung 15, Vers 2, das ist auch wieder so ein Einschub. Das heißt es: Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, das heißt, das Völkermeer wird gläsern, es wird durchsichtig. Mit Feuer vermischt, das heißt, mittendrin in der Welt ist das Gericht Gottes und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren, über das Tier und über sein Bild und über sein Mahlzeichen, über die Zahl seines Namens, standen an den gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. Sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Das heißt, es ist immer das Gleiche. Es erschallt praktisch das Gericht und die Harfe, die Anbetung Gottes, erschallt immer parallel. Und das ist ein entscheidender Punkt. Das heißt, man muss hier einfach nüchtern sein. Wir können die Welt nicht ändern. Wir können hier nichts ändern. Diese Welt wird nicht mehr anders sein. Was können wir tun als Gläubige? Das heißt, wir können nur eines tun. Wir können unsere Herzen erheben, können uns um das Lamm versammeln und können hier das Lied der Harfe mit erstimmen mit den wahren Gläubigen aller Zeitalter. Das heißt, wir sind letztendlich Menschen, die sich um das Lamm drehen, die der Herr Jesus anbetet und die ihre Befriedigung kriegen, nicht aus dem Zustand dieser Welt, nicht aus der Veränderung dieser Welt, dass dann das passiert, was wir gern hätten, sondern es wird daher kommen, dass wir uns mit dem Herr Jesus beschäftigen, dass er unser Ein und Alles ist, dass er unsere Herzen hütet. Geschwister, wir können nicht garantieren. Paulus sagt zum Beispiel, wenn jemand einen ungläubigen Ehepartner hat, weißt du, ob du ihn retten kannst? Du weißt es nicht. Wenn du zum Beispiel etwas hast, wo dich plagt, bis aufs Blut, deine berufliche Situation, weißt du, ob Gott dir erlaubt, dass du wechselst? Du weißt es nicht. Wenn du krank bist, weißt du, ob Gott dich gesund macht? Du weißt es nicht. Das ist Gottes Wille, letztendlich. Deine Situation, die unmöglich ist, unter Umständen, ob das familiär ist, ob das geistlich ist, ob das letztendlich gesundheitlich, ob das beruflich ist, ob das irgendwas anderes ist, du weißt es nicht.
Weil letztendlich muss Gott dir Schleifsteine geben, dass er dich erziehen kann. Aber du kannst es nicht ändern. Also darfst du nicht dauernd darauf warten, dass Gott das, was dir passt, tun wird, sondern du musst lernen, die Harfe zu spielen. Du musst lernen, das Lied des Lammes zu singen. Du musst lernen, in Zion zu leben. Wir sind in die himmlischen Ordner versetzt mit Christus, sagt Kolosser 3. Das heißt, du musst im Himmel leben, du musst mit dem Herrn Jesus leben, seinen Weg gehen. Und wenn das passiert, dann wird dich zum Beispiel das, wenn hier die Donnergerichte über diese Erde geht, wenn Gott Donner erschallen lässt, das heißt, wenn Gerichte über diese Erde geht, wird es dich nicht interessieren. Also, mich interessiert das auch, wenn jetzt in den Nachrichten kommt, zum Beispiel, es werden wieder Ausschläge sein. Es interessiert mich natürlich auch, es interessiert mich nur zweitrangig. Weil von dem, ob Ausschläge sind oder ob Ausschläge nicht sind, hängt mein persönliches Wohl und Weh. Aber ich bin in der Hand des Herrn. Ich bin ein Gotteskind. Ich drehe mich um den Jesus. Für mich ist viel wichtig, dass ich mit Gott und Menschen in Ordnung bin. Das ist das, was mich interessiert. Das, was in meinem Job ist, ist für mich auch wichtig, aber ist zweitrangig. Für mich entscheidend, dass ich mit Gott und Menschen in Ordnung bin. Ich muss mit Gott und Menschen in Ordnung sein, durch das Blut Jesu, durch das Lamm. Und wenn das passiert, dann ist mein Leben letztendlich auf der Schiene, wo Gott mit mir zum Ziele kommt. Und das andere ist zweitrangig. Das heißt, Gott zeigt auch hier, das andere darf mich nie beherrschen, sondern ich muss lernen, die Harfe zu spielen, ich muss lernen, das neue Lied zu singen. Wir sehen dann in Offenbarung 15, was das neue Lied beinhaltet, dass es zwei Dinge hat. Aber wir müssen dieses neue Lied letztendlich erklingen lassen. Wenn er das jetzt einmal anguckt, jetzt beschreibt der Herr Jesus, wo erklingt denn das neue Lied? Und das ist eigentlich interessant. Sie sangen wie ein neues Lied. Vor dem Thron, vor den lebendigen Wesen, vor den Ältesten. Und es sind nur die 144.000, die dieses Lied singen. Das heißt, das Erste, was ein Gläubiger immer tut und wo er immer steht, ist vor Gott. Wisst ihr? Also, ich bin ja kein Narr. Also, wenn ich jetzt sagen würde, mir ist es völlig wurscht, was die Menschen von mir denken, dann würde ich lügen, weil kein Mensch gibt es, dem das völlig egal ist, was die Menschen von ihm denken. Das meint der Mensch oft. Aber oft ist sogar seine provozierende Haltung, wo er das noch richtig rauskehrt, dass ihm egal ist, was die Menschen von ihm denken, ist in Wirklichkeit eine Botschaft an die Menschen. Er will nämlich genau, dass sie das erkennen, was er hier macht. Das heißt, in Wirklichkeit ist der Mensch immer in ihre Gemeinschaft eingebunden. Er ist immer letztendlich in Kontakten. Das heißt, er hat immer mit Menschen zu tun. Das heißt, es kann nie völlig wurscht sein, was Menschen denken. Ich muss mich vernünftig benehmen in der Gemeinde, ich muss mich vernünftig benehmen in meiner Umwelt, ich muss mich vernünftig benehmen in einer Familie. Aber etwas ist entscheidend. Was wirklich zählt, ist nur das, was ich vor Gott tue. Was ich vom Thron Gottes tue, unter der Unterwerfung, unter seiner Herrschaft. So wie mein Herz vor ihm ist, so ist entscheidend. Es kann jemand die größte Heuchlerei abziehen, ihre Gemeinde, das interessiert überhaupt niemand. Das interessiert nur, was er vor Gott ist. Das heißt, das neue Lied wird gesungen vor Gott. Ich habe es euch ja schon oft erzählt, dass wenn mir was passiert, sündemäßig, ich habe letztendlich für mich immer noch das herrlichste Mittel, das es eigentlich gibt. Der Psalm 51, für mich der größte Bußpsalm, der je geschrieben wurde. Das ist die tiefste geistliche Wahrheit. Er redet von Isop, vom Blut Jesu. Er redet von allem. Und was mich immer erschüttert hat, am Anfang habe ich es gar nicht gelesen, da habe ich bloß Vers 9 gelesen, entzündige mich mit Isop, der Rest war mir egal. Aber je länger ich gläubig bin, je mehr wird mir wichtig, was da drumherum steht. Und da steht halt was drumherum, Vers 8. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. Wisst ihr, in Wirklichkeit interessiert Gott nur, was in meinem aller innersten Herzen wirklich passiert, wie ich zu ihm stehe. Und in Vers 6 heißt nämlich, selbst wenn jemand hier wie der David Ehebruch begangen hat und Mord, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. In Wirklichkeit ist es immer Sache zwischen Gott und mir. Und du kannst das neue Lied wunderbar in der Gemeinde singen. Du kannst es im Chor singen, du kannst es bei den Liedern singen. Du kannst strahlend hier sein vor Menschen. Interessiert niemand. Sondern entscheidend ist, dass dein Herz vor Gott das Lied singt. Und das ist das Ziel für die Endzeit, wo Gott den Gläubigen das klar machen will. Du musst wirklich mit Christus in die himmlischen Orte versetzt sein. Du musst wirklich geistlich in dieser, ich sag mal, geistlichen Welt leben, wo du das Lied des Lammes singst, wo das Lied erklingt vor Gott, wo du lernst, die Harfe zu spielen, obwohl draußen der Donner knallt. Das muss man lernen. Und das ist etwas, was Gott hier den Gläubigen nochmal beibringen will, bevor er zu den nächsten Gerichten geht. Er geht jetzt nur stufenweise zu den Gerichten. Aber bevor es dann richtig losgeht, hier, die Gläubigen lesen ja die Gerichte. Und jetzt sieht er, die im Himmel sind, die haben dieses Wesen. Und bevor wir im Himmel sind, müssen wir mit diesem Wesen Überwinder werden. Das ist nämlich genau das Wesen der Überwinder. Dass sie nicht mehr um den Herrn Jesus dreht. Dass sie sich nur interessiert, was Gott von ihnen denkt. Dass sie letztendlich in ihrem Herzen dieses neue Lied singen, dass sie dort die Harfe spielen. Egal, ob draußen der Donner knallt oder nicht. Es kann zum Beispiel nicht sein, mir ist das auch schon passiert, dass vor lauter endzeitigen Abläufen, die kamen so hagelig, das hat mich so interessiert, dass ich dann kurz vernachlässigt habe. Wer hat denn gewonnen? Bloß der Teufel. Ich habe nur verloren durch das. Sondern entscheidend ist, dass ich tagtäglich, jede Sekunde vor Gott stehe, dass ich immer bereit bin, und das ist die Botschaft auch der Offenbarung, bereit vor Gott, nicht vor Menschen. Die Menschen sind Narren, alle. Keine Frage. Der Mensch neigt zur Narrheit vom Sündenfall her. Und darum hämmert Gott die Gläubige immer wieder ein. Zu Deutsch, wie oft sagt er, wisst ihr nicht, dass wir vernünftig und gottselig und gerecht leben in dieser Welt. Immer wieder hämmert er es ein. Wir müssen vernünftig sein. Wir müssen geistlich normal sein. Wir müssen das Lied des Lammes singen. Wir müssen auf dem Bald Zion zu Hause sein. Wir müssen uns ums neue Jerusalem drehen. Wir müssen letztendlich das neue Lied singen. Und das ist die Gefahr der Gemeinde, dass sich plötzlich um das Äußere dreht, um das Irdische, dass sie plötzlich in dieser Welt heimisch wird. Das ist doch der Grund, warum heute die ganze Christenheit in gewisser Weise durchdreht, indem sie überall zu einer Denomination werden will. Jeder will eine Körperschaft des öffentlichen Rechts sein. Jeder will eine Kirche sein. Jeder will angesehen sein. Das ist völlig Unsinn. Die Gemeinde ist und bleibt ein Fremdling auf dieser Erde. Im Gegenteil. Spurgeon hat zum Beispiel mal gesagt, wenn sie nicht so mit Dreck geworfen hätte, hätte ich meinen Dienst gar nicht so tun können. Es war gut, dass sie mit Dreck geworfen haben. Wenn sie nicht mehr mit Dreck werfen, dann mit Steiner, wird es gefährlich. Wenn wir mal angesehen sind, dann ist nichts mehr. Sondern wir müssen letztendlich ein Ärgernis sein, und zwar ein Ärgernis des Evangeliums, weil wir nämlich noch wissen, was gut und böse ist, und weil wir immer noch die gleiche Zentralbotschaft haben. Jesus und sein Blut, weil wir uns um das drehen und nichts anderes. Und wir müssen das Lied erklingen lassen, vor Gott und vor den lebendigen Wesen. Und ich denke, das ist ein entscheidender Punkt. Epheser 3, Vers 10. Und das ist was, wo die Gemeinde oft nicht begreift, weil sie nicht darüber belehrt wurde, weil es nicht bewusst ist. Es heißt hier, und zwar das ist ja das große Kapitel, wo die Gemeinde, nachdem der Herr Jesus zeigt, dass ein Tempel des Heiligen Geistes ist, wo hier das Geheimnis der Juden und Heiden ist, also 12 plus 12 mal 1000, das ist in Epheser 3, ist praktisch das lehrmäßige Kapitel von Offenbarung 14. Dort wird praktisch die Gemeinde aus Juden und Heiden plus der Vollzahl des Segens, also die Fülle des Segens dargestellt. Und dann heißt es hier, Vers 10, damit jetzt den Fürstentümer und Gewalten in den himmlischen Bereichen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan werde. In 1. Korinther 4, 9 sagt Paulus, wir sind ein Schauspiel, sie die Apostel. Aber die Gläubigen genauso. Wir sind ein Schauspiel der himmlischen Welt. Das müsste uns bewusst sein. Unser Leben spielt sich ab vor Gott. Das ist schon mal unsichtbar. Ich lese gerade Bergpredigt. Wo es heißt, wenn du etwas tust, wenn du Geld gibst, wenn du betest, dann mach es nicht heuchlerisch, dass die Menschen es sehen, sondern mach es hinterrum. Gott, der im Verborgenen ist, wird es hinterrum sehen und er wird dich belohnen. Hintenrum. Das heißt, er wird so belohnen, dass das niemand sieht. Nach was gierst du denn als Gläubiger? Hast du nur einen Wunsch, dass Gott im Verborgenen dir verborgen, ohne dass die Menschen letztendlich sehen, den Segen gibt? Das ist ja das, was der Mensch immer danach schielt, auch wenn man es doch sehen würde. So ist der Mensch. Also es ist sicher ein negativer Charakterzug von mir. Ich öffne auch die Augen, wenn man sie nicht öffnen sollte. Ich gucke schon rum. Ich will schon wissen, was läuft, wo ich bin. Und ihr müsst mal bloß gucken, ich komme ja in Gemeinde, das tun wir ja zum Glück nicht, da bin ich und meine Brüder unendlich die gleiche Meinung haben, quer durch die ganze Gemüsekarte, da man kein Geld einsammelt. Es ist mir immer peinlich, wenn man Geld einsammelt. Aber wenn ihr mal wo seid, wo man Geld einsammelt, beobachtet mal die Leute, wie sie geben. Ich verstehe, warum der Herr Jesus am Opferkasten stand. Ich verstehe es. Und er sagt, er soll nicht posaunen lassen, übrigens, dass er gespendet hat. Hochinteressant, wisst ihr, wie die Opferkäste geheißen haben in Jerusalem? Die hatten so komische Formen, die hießen die Posaunen. Also die Opferkäste waren die Posaunen. Und da macht er jetzt ein Wortspiel draus und sagt, ihr sollt nicht posaunen lassen, dass ihr gerade der Posaune wart. Und das ist das, wo Gott sagt, das, was geistlich wirklich zählt, ist im Geheimen vor Gott. Und gleichzeitig benutzt es Gott, um seinen Engel, den unsichtbaren Wesen, und zwar nicht den Finsternisengel, sondern den Lichtengel, praktische Lektion zu erteilen. Das heißt, du bist von Gott her sehr letztlich ein Mittel, um den Engeln eine Lektion zu erteilen. Und wenn du unten bleiben lernst, wenn du unten durchgehst, wenn du geistlich bleibst, wenn du nicht deine Ehre, sondern die Ehre Gottes suchst, wenn du lernst, trotz Sünde, gewaschen im Blut des Lammes, deinen Weg zu gehen in dieser Welt, dann bist du für Gott brauchbar als Mittel, um den Engeln eine Botschaft zu verkündigen. Und du lebst immer zuerst vor Gott, und dann lebst du immer zuerst vor der unsichtbaren Welt, und dann erst lebst du vor den Menschen. Und das sagt er nämlich, das Dritte ist, du bist vor den Ältesten, du bist vor den Verantwortlichen, du bist, hier steht sicher für generell die Menschen, du stehst vor den Menschen. Das heißt, du singst das Lied des Lammes zuerst vor Gott, dann singst du es für die himmlische Welt, und dann erst singst du für die Menschen, erst an dritter Stelle. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass man hier geistlich klar geht. Aber etwas sagt Gott auch ganz klar. Wenn man Gott dient und diese Gesinnung hat, dann akzeptiert man auch die Ordnung Gottes. Das haben viele Gläubige nicht begriffen. Sie glauben in ihrem Individualismus, dass das dann, das, wie soll ich mal sagen, die hat wohl Leser der Gläubigen, wenn sie individualistisch sind. Die Bibel sagt ganz klar, vor Gott, vor der himmlischen Welt und vor den Verantwortlichen. Das heißt, die Gemeinde hat immer bestimmte Ordnungen. Und denen haben wir sich zu unterwerfen, ob das einem passt oder nicht. Und jedes Ausbrechen ist Rebellion. Das muss man einfach mal nüchtern sagen, muss das aussehen. Wer vor Gott steht, steht auch vor Menschen. Das habe ich auch gelernt. Und wer mit Gott Gemeinschaft hat, der hat auch Gemeinschaft mit den Gläubigen und mit den Menschen. Wenn sie mir zurückzieht und sagt, oh, der steht nicht mehr vor Gott. Ich habe es auf Mut gemacht, darum weiß ich es. Wenn man sich zurückzieht, steht man nicht mehr vor Gott. Wenn man vor Gott steht, steht man auch vor Menschen. Das ist nämlich interessant. Ich habe das, immer wenn ich Krise hatte, habe ich mich zurückgezogen und dann stand ich nicht mehr, ich war nicht mehr gemeinschaftsfähig. Aber in Wirklichkeit waren nicht die Menschen mein Problem, sondern Gott. Ich habe schon lange gemerkt, dass ich nicht mehr in Ordnung bin und das hat das bewirkt. Und das ist das, was der Jesus hier die Gläubigen beibringen will. Er sagt ihnen glasklar, es gibt ein himmlisches Jerusalem. Dort gibt es ein Baut Zion, dort steht das Lamm. Und um dieses Lamm herum sind die 144.000. Diese 144.000, die sind letztendlich Menschen, die mit Gott versöhnt sind. Darum ist der Name Gottes auf ihren Stirnen. Und letztendlich, sie kommen aus dem Völkermeer, sie kommen aus der Welt, sie kommen aus allen Nationen. Und obwohl in der Erde letztendlich sich der Donner abspielt, die Gerichte Gottes, spielen sie auf der Harfe das neue Lied. Sie singen das neue Lied der Anbetung und sie singen es vor Gott. Sie singen es vor der himmlischen Welt und dann erst vor Menschen. Aber bei den Menschen wiederum singen sie es vor der Ordnung Gottes. Das heißt, man sieht hier, Gott, das ist eine organische Einheit. Und so beginnt ja die Offenbarung. Gott gibt die Offenbarung am Herr Jesus. Der Jesus gibt die Offenbarung am Engel. Der Engel gibt die Offenbarung am Johannes. Hätte es ihm doch gleich geben können, so denkt der Mensch. Nein, obwohl es sein Lieblingsjünger war, hält sich Gott an die Hierarchie und zeigt dir, es gibt Hierarchieordnungen Gottes, die sind einzuhalten. Das muss man einfach sehen. Man wird auch keine Angst haben, die Menschen zu ärgern. Ganz im Gegenteil. Wenn du hingehst und die Ordnung Gottes vertrittst, dann stehst du immer zuerst vor Gott. Und wenn dann Menschen sich zurückziehen aus der Gemeinde, dann muss ich sagen, Amen, dann sind sie wohl fort. Darf ich es mal so deutlich sagen? Ich weiß, dass es nicht PR-wirksam ist und nicht sehr werbewirksam. Ich habe die Gemeinde zweimal in meinem Leben so geärgert, dass sie mich angegangen hat. Ich werde es nie vergessen. Eine Frage war, wo ich einmal zwei oder dreimal öffentlich gesagt habe, lieber fünf Echte als 50 Halblebige. Das meine ich immer nur so. Ich muss es einfach sehen. Es ist ihre Gemeinde nur echt, was vor Gott ist und nicht das, was vor den Menschen ist. Das ganze fromme Theater, das kann ich wirklich verzichten. Aber wenn ich Menschen finde, die vor Gott stehen, das heißt nicht, dass die keine Probleme haben. Im Gegenteil. Ich habe festgestellt, die vor Gott stehen, die haben teilweise ganz schöne Probleme. Da kracht es manchmal ganz schön. Die kommen in die Bredouille. Die kommen unterdurch. Die müssen unterdurch. Da gibt es Probleme und da gibt es Elend ohne Ende teilweise. Wo manche manchmal kurz vorm Aufgeben sind. Aber wenn solche Menschen sich dann innerlich der Ruck geben und geistlich vor Gott stehen, ist was Herrliches. Und das ist das, was Gott will. Vor Gott, vor der himmlischen Welt und vor Menschen. Und das will Gott hier ihnen einblenden, sagt, das Lied kennen nur die Singer, die erkauft sind von der Erde. An diesen Fragen zeigt sich auch, wer echt wiedergeboren ist. Man fragt mich oft, wie erkenne ich, ob jemand wiedergeboren ist? Sag ich immer, da brauchst du nicht geil drum kümmern, man muss nur eine Weile warten. Muss nur warten, es kommt alles raus. Alles kommt raus. Am Schluss kommt es so ganz schlimm raus, wenn das, was ich innerlich gedacht habe oder meiner Frau im Schlafzimmer ins Ohr geflüstert habe, auf die Dächer verkündigt wird. Das ist auch vor Gott leben. Man kann sich auch gewöhnen, dass wenn man allein ist und in vertrautem Kreis, dass man dann ein dummes Maul hat. Und sobald man in größerem Kreis ist, ist man plötzlich der biedere, salbungsvoll Redende. Ich bin da auch ein bisschen gefährdet. Wenn ich denke, jetzt sind wir unter uns, na, geht die Lippe relativ locker. Hast du oft Buße tun müssen. Das sind die Dinge geistlich. Wir müssen uns wieder einbläuen. Wir stehen vor Gott, vor allem in der Endzeit. Wir stehen vor Gott. Das ist genau das gleiche mit der Erkenntnis. Wisst ihr, ob meine Erkenntnis stimmt, das wird sich einmal vor Gott entscheiden. Das ist vor gar niemand. Ich muss es vor Gott verantworten. Ich muss verantworten, was ich sage. Und zwar, das wird Auswirkungen haben. Nicht die Leute verkündigen. Wir verbauen 4 Stück Drückung. Ihr braucht überhaupt keine Angst zu haben. Und wir gehen in die antichristliche Zeit voll Power rein. Und da fällt nur einer ab. Dann wehe mir. Also muss ich das verkündigen, was die Bibel sagt, dass man nämlich reingeht. Und zwar bis zum Hals. Dass wir vor der Zornschale wegkommen. Das sagt die Bibel eindeutig. Er bewahrt uns vor dem Zorn, aber wir gehen rein. Wieso? Das sind Dinge, wir werden unseren ganzen Dienst, alles was wir tun, jung oder alt, geht vor Gott. Und das ist hier die Botschaft. Und das sagt nochmal ganz klar, sie sind erkauft vor der Erde. Nur die können letztendlich das tun. Das wird genau das gleiche Offenbarung 5,9. Die Bibel betont es und sagt immer wieder, die Erkauften. Sie sangen ein neues Lied. Das ist wieder das Lied von vorher. Das ist das Lied aus Offenbarung 15. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu brechen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Das ist letztendlich wieder das Völkermeer, das wir hier sehen. Das sind immer die gleichen Vorgänge. Er betont hier, ihr seid erkauft von der Erde. 1. Korinther 6, Vers 20 sagt, teuer erkauft. Wisst ihr, ich würde gerne ein Foto haben, aber ich habe keins. Der Wilhelm Busch hatte ein Studierzimmer. Und das beruhigt mich. Ich weiß nicht, ob es so schlimm ausgesehen hat wie mein Schreibtisch, aber die Brüder, die da rein durften, sie sagten, es war für sie ein fast heiliger Ort und da halt ganz wenige rein dürfen. Wer mal rein dürfen hat, das war der Heinrich Giesen. Und der hat gesagt, er hatte mal rein dürfen und hat ist schon was aufgefallen. Und er sagt, das war auch typisch für den Wilhelm Busch, es war nur aus einem Kalender rausgerissen. Es war nicht schön ausgeschnitten und gerahmt. Er sagt, es war bloß ein Zettel rausgerissen aus einem Kalender. Und hat dann mit Handschrift einfach, nicht in schöner gestochener Blockschrift, sondern einfach, heute würde man sagen, Fresszettel, hat einfach draufgeschrieben, du bist teuer erkauft, werde nicht der Menschen knechten. Das hat er sich am Schreibtisch genau vor das Gesicht mit einem Reißnagel hingiftet. Wisst ihr, und das ist das, wir sind teuer erkauft. Wir dürfen nicht der Menschen Knechte werden. Wir müssen vor Gott leben, in Christus. Und 1. Korinther 7, 23, das ist auch eine wichtige Stelle, wo der Paulus das nochmal ausführt, wo er nochmal die Gläubigen versucht klarzumachen. Ihr seid teuer erkauft. Werdet nicht Sklaven der Menschen. Und das ist mit einer der Botschaften von hier. Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Ich stehe vor Gott und nicht vor Menschen. Ich bin zwar, wenn ich vor Gott stehe, in diese Gemeinschaft voll in die Ordnung Gottes eingefügt, da habe ich mich zu unterwerfen, egal wie ich heiße. Aber ich stehe in erster Linie vor Gott und dem bin ich verantwortlich. Nicht die Menschen. Ich bin teuer erkauft. Ich darf nie ein Sklave der Menschen werden. Jetzt kommt was Interessantes. Jetzt werden die Näheres beschrieben. Jetzt werden diese Gläubigen, die echte Gesinnung haben. Das sind die wahren. Hier hast du ein Bild der wahren Gläubigen, wie die beschrieben sind. Und diese werden die Endzeit überleben. Hier gehört übrigens neben 4 oder 5 hin. Habe ich vergessen. Es heißt hier, sie haben sich nicht befleckt mit Frauen. Ich habe nichts dagegen, dass die deutsche Sprache edler wird, aber ich muss immer ganz eiskalt sagen, dass das Wort weit verschwindet, tut mir ein bisschen die Seele weh. Und zwar, ich kann einfach nicht sagen, dass die Hure Babylon eine Frau ist. Also wenn ich sage, das Weib auf dem Tier, dann drückt das genau mein Empfinden aus. Und hier haben wir es letztendlich wieder zu tun, die sich nicht mit Weibern befleckt haben. Ja, was meint er hier? Wo kommen die Weiber, Anführungszeichen, vor in der Offenbarung? Die Hure, ist doch klar, Hure Babylon. Und da sagt er praktisch, das sind die, die sich nicht von diesem hurerischen Geist beeinflussen ließen. Könnt ihr nachlesen, lässt ihr mal in Ruhe, wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert. Hesekiel 23. Ohola und Holi Burma, Jerusalem und Samaria, die Abgefallenen. Hast du genau das, was bei Hure Babylon passiert. Doch kannst nachlesen, vom Wesen her, vom Denken, vor allem her, von der weltlichen Gesinnung, genau wie die Hure denkt, wie die Hure Babylon denkt. Und jetzt sagt er hier, das sind die, die haben sich nicht befleckt. Warum nicht? Sie sind rein. Wenn man das jetzt sieht, das ist das, was die Bibel immer wieder betont, Offenbarung 3, 4, doch du hast einige wenige Namen, selbst den Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Sie werden mit mir wandeln, in weißen Kleidern sind, sie sind es wert. Offenbarung 7,14, genauso wichtig. Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Sie haben ihre Kleider gewaschen. Sie haben ihre Kleider weiß gemacht im Blut des Lammes. Der wahre Gläubige hat zwei Ebenen, wo er überwindet. Einmal macht er in bestimmte Bereiche seine Kleider gleich gar nicht dreckig, wenn er nicht in offener Sünde lebt. Und zweitens ist, dass sich dauernd reinigen lässt durch Jesu Blut. Und das ist das Wesen der Gemeinde Jesu. Und der Garant ist der hohe Priester aus Offenbarung, Entschuldigung, Hebräer 7,26. Er ist der Garant, dass das funktioniert. Lest dazu, Hebräer 7,26. Denn ein solch hoher Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig und unbefleckt von den Sündern abgesondert und höher als der Himmel ist. Und im Alten Testament steht die Botschaft, glasklar, dass ein Jude sie begreifen musste. Der Reine soll den Unreiner reinigen. Und unser hoher Priester ist selber unbefleckt. Er, der Reine, kann uns Unreine reinigen. Und das ist das, was er hier sagt. Die wahre Gläubige dreht sich um eines, um Reinigung. Geschwister, wenn ihr euch nicht mehr um Reinigung dreht, geistlich, dann seid ihr im Abfall. Ist euch das klar? Darf ich es mal so brutal sagen? Ein wahrer Gläubiger dreht sich um Reinigung. Weil wenn ein wahrer Gläubiger in dieser Welt gottselig lebt, kann es überhaupt nicht sein, dass er sich nicht befleckt. Da kommst du nicht drum rum. Das ist klar. Und je klarer du mit dem Herrn lebst, je mehr du unter dem Einfluss vom Heiligen Geist bist, je mehr kommt es raus, je mehr empfindest du es. In der ersten Liebe, wenn mir das jemand erzählt hätte, hätte ich immer gesagt, der ist abgefallen. In der ersten Liebe merkst du ja nichts, weil du bist ja narkotisiert. Wenn zu mir einer gesagt hat, ein Gläubiger war sündig, dann habe ich gesagt, gibt es nicht. Ein wahrer Gläubiger kann nicht sündig. Es war von mir ausgeschlossen, dass er immer sündigt. Bis ich dann zuerst mal auf den Bauch gefallen bin und wirklich dann gemerkt habe, dass es wohl geht. Hebräer 13,4. Jetzt sagt die Bibel, wo ist die Gefahr der Befleckung? Die Ehe. Soll von allen in Ehren gehalten werden. Da steht nicht Ehe. Entschuldigung. Da steht die Heirat. Wisst ihr, das muss klar sein. Ich habe heute Statistik gelesen, dass in Deutschland die Ehe out ist. Die ist vorbei. Sondern heute lebt man zusammen. Die Bibel nennt es Hurerei. Und Hure und Ehebrecher wird Gott nicht nur richten, sondern sie kommen nicht in den Himmel. Das muss man den Menschen sagen. Sie kommen nicht in den Himmel. Sie geht verloren. Und hier ist nochmal ein ganz entscheidender Punkt. Ehe, Sexualität, Hure, unzüchtige Ehebrecher wird Gott richten. Hier müssen wir ganz nüchtern sein, wir dürfen uns nicht beeinflussen lassen von dieser Welt, weil die Welt ist ausgerastet auf diesen Sektoren. Die Welt ist nicht mehr normal. Die spinnet, Entschuldigung, wie ich es so deutlich sage, die Welt ist verrückt. Ich habe Material daheim vom Evangelischen Kirchentag. Ich sage es euch ganz ehrlich, selbst meine dreckigsten Kollegen in der Welt kämen durch solche Ideen nie einmal, nicht einmal im Traum, was die frommen, gottlosen, abgefallenen Gläubigen für Ideen haben auf diesen Gebieten. Unfassbar. Es gibt Missionswerke, die ich schon früher geschätzt habe. Diese Missionswerke waren einmal normal. Die haben die Bücher vom Hudson Taylor verbreitet. Heute verbreitet sie teilweise Musikkassetten. von so gotteslästerlichen, ich sag's mal, unsittlichen Gruppe wie Nim 2 oder Duo Camillo. Von so Zeugs. Man muss sich vorstellen, hier müssen die Gläubigen genauso aufpassen. Wenn so etwas passiert, dann kann das 100-mal einmal ein frommes Missionswerk gewesen sein. Es interessiert mich nicht mehr. Die Christenheit ist im Abfall und gerade an dem Bereich Ehesexualität müssen wir aufpassen. Müssen auch unseren jungen Leuten beibringen. Wisst ihr, mich guckt man heute an, wenn ich nicht ganz normal wäre. Ich habe das die Gläubigen systematisch von der ersten Stunde herbeigebracht. Habe gesagt, wenn ein junger Bruder, eine junge Schwester, in die Bibelstunde abholt und er fährt sie allein nach Hause, dann geht es nicht, das ist unmoralisch, aus. Da sagt die Junge, du spinnst. Ich muss sagen, kann schon sein. Bloß wenn ich gesponnen habe, dann haben ganze Generationen von Gläubigen jahrhundertelang gesponnen. Und jetzt die Generation der Endzeit, die plötzlich sind normal. Es ist immer das Gleiche, was der Wilhelm Busch gesagt hat. Entweder sind wir Narren oder unsere Väter. Man muss hier normal bleiben. Und normal heißt, Zwischenmenschliche ist gefährlich. Das müssen wir einfach mal ganz nüchtern sehen. Da gibt es bestimmte Bereiche, wo es keine Bremse mehr gibt. Und von daher ist es best, man lässt die Finger weg. Und ist hier sehr sauber und sehr korrekt. Und ich fahre immer noch nicht mit Schwestern zum Verkündiger, wenn meine Frau nicht dabei ist oder wenn man nicht zumindest zu dritt oder zu viert oder zu fünft sind. Und ich werde das wahrscheinlich auch behalten, selbst wenn ich fast, was ich nicht weiß, wenn ich ein alter Mann sein werde. Ein Halbalter bin ich ja schon. Aber selbst dann hoffe ich, dass ich die Haltung nie aufgeben werde. Das heißt, er sagt hier, die Gefährlichkeit für die Gemeinde ist gegeben, unter anderem für sexuelle Dinge. Und genauso muss man sagen, wenn zwei zusammenleben, die verheiratet sind, ist Hurerei, warum überhaupt die überlegen? Es geht halt bei Gläubigen, dass zum Beispiel Kinder dann jemand übernachten lassen. Dann muss halt notfalls Sohn oder Tochter, Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage, wenn er das nicht lassen will, muss er mit entfernen. Das geht nicht. Du musst den Hausschlüssel abnehmen und sagen, du kommst rein, der andere nicht. Da muss man dann bockelhart sein, da hört der Spaß auf. Da hört auch das Eli-Syndrom auf, sage ich mal ganz hart. Da ist dann aus. An dem Punkt hört es auf, da kommt Sünde und da müssen wir hart werden, hart wie Kruppstahl. Nächste Gefahr, Jakobus 1,7. Also wo wir uns beflecken können. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Das heißt, die Welt ist eine dauernde Gefahrenquelle. Die Welt ist dauernd so, dass sie Dreck erzeugt. Einmal sagt die Bibel, das Völkermeer schäumt Dreck aus, steht in die Propheten, und schwimmt es an Land. Und so ist das Völkermeer. Wenn du am Strand der Welt stehst, wenn du mit der Welt liebäugelst, kriegst du Dreck ab. Tatsache, kriegst du Dreck ab. Also müssen wir aufpassen, was die Welt hier produziert. Das, was die Welt produziert, ist meistens nichts Schönes. 2. Petrus 3,14. Und dort sagt die Bibel, was gefordert ist. Und das ist das Gleiche, was in der Offenbarung 3 steht, wo es heißt, sei fleißig und tu Buße. 2. Petrus 3,14. Darum, Geliebte, wenn ihr dies erwartet, so seid eifrig bemüht darum, dass ihr unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Und das ist unsere Botschaft. Und das ist genau das, was er sagt. Ich bin eigentlich traurig, was als nächstes steht. Das haben fast alle so übersetzt, aber so leid es mir tut, der alte Schlachtwort recht gehabt, da steht was anderes. Da steht nicht, sie sind jungfräulich rein, sondern steht, sie sind Jungfrauen, steht da wörtlich. Parte Neues. Sie sind Jungfrauen. Paulus sagt, 2. Korinther 11, 1 und 2. Ich will die Gemeinde praktisch als reine Jungfrau Christus entgegenführen. Das heißt Jungfräulichkeit, das heißt geistliche Keuschheit, Heiligkeit, Reinheit, sagen wir Unverdorbtheit, bis in die Gedanken hinein. Das ist das, was Gott will von der Gemeinde Jesu. Das sind die wahren Gläubigen. Sie sind Jungfrauen. Geistliche Jungfrau, das ist gar keine Frage. Wie wird man geistliche Jungfrau, wenn man sich befleckt hat? Durch Reinigung, durch Jesu Blut wird der Urzustand hergestellt, wie man nicht gesündigt hätte. Und das ist das, und das Nächste, was er sagt. Und diese Leute folgen dem Lamme hin, wohin es geht. Das ist der Normalfall. Johannes 10, Vers 4 sagt, sie folgen dem Lamme nach, wohin es geht. Psalm 17, 5 sagt,
Senke meine Tritte ein in deine Fußstapfen, dass mein Gang nicht wanken sei. Und jetzt haben wir die Charakteristik der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu lebt vor Gott, sie lebt vom Vater, sie lebt um Herrn Jesus, sie dreht sich um das Lamm. Letztendlich, sie lebt in der Reinigung. Sie ist letztendlich sich bewusst, dass sie sich beflecken kann, aber sie lässt sich nicht beflecken. Wo sie befleckt wird, lässt sie sich reinigen. Sie ist eine heilige Jungfrau, sie ist keine Hure und sie ist nicht kein Weib, sondern sie ist letztendlich eine Jungfrau. Das muss man ganz nüchtern sehen. Sie hat mit dem, was die Offenbarung hier negativ beschreibt, nichts zu tun. Sie flieht der Hure Babylon, der flieht sie. Das ist auch der Grund, warum ein wahrer Gläubiger entsetzt ist, wenn er sieht, was ökumenemäßig abläuft. Er ist entsetzt. Das hat mit der Gemeinde nichts zu tun. Das ist der andere Geist, das ist dieser Abfallsgeist. Und jetzt geht die Bibel hin und sagt, sie sind jungfräulich, sie sind wirkliche Jungfrauen, sie sind rein, sie folgen dem Lamm, wohin es geht. Sie sind letztendlich Nachfolger Jesu Christi. Ich lese gerade Bergpredigt, wenn du die ernst nimmst. Dann wäre es mir auch recht, wenn ich so 3 Wochen vom Geschäft nochmal zurückdrehe, Kind, wo ich halt die Wange eben nicht hingehalten habe. Manchmal muss ich die Wange hinhalten. Aber hier steht was eindeutig. Er erklärt es. Er sagt, sie folgen dem Lamme, wohin es geht. Draußen donnert der Donner. Ich möchte nicht letztendlich übersehen. Draußen ist der Donner. Draußen ist die Hure. Draußen ist der falsche Prophet. Draußen ist der Antichrist. Das braut sich alles zusammen. Aber die Gemeinde selber geht jungfräulich. Die Gemeinde selber bleibt rein. Die Gemeinde selber dreht sich um Jesus. Die Gemeinde selber singt ihr Lied. Die Gemeinde selber ist erkauft von der Erde. Jetzt geht er nochmal hin und sagt, diese sind es den Menschen erkauft als Erstlinge für Gott. Und die Bibel sagt in 1. Korinther 15, Vers 20 bis 23, der Erstling ist Christus. Wir sind Glieder seines Leibes. Erstlingschaft heißt, wir gehören zum Neuen, wir gehören zu der Gemeinde Jesu. Wir sind wahrhaftig Erkaufte. Wir sind, darf ich es mal so deutlich sagen, wir sind in gewisser Weise geistlich etwas Besonderes. Das ist keine Religion, sondern die gehören zum Lamm. Das ist was Besonderes. Wenn der Gläubige sich endlich seiner Berufung bewusst werden würde, dass es etwas Besonderes ist. Und der Erstling ist unter anderem auch der erste Bekehrte einer Gegend. Bei uns in der Familie bin ich nicht der Erstling. Also ich will nicht sagen, dass es mich schon geärgert hat, aber der Erstling ist meine Frau. Die hat sich vor mir bekehrt. Es gibt einfach Erstlinge. Wer der Erste ist, wird nie der Erstling sein. Wer was spät kommt. Nicht zu spät, aber ein bisschen später. Jetzt erklärt er und sagt, Erstling wird man durch Wiedergeburt. Jakobus 1,18, ich möchte das einfach betonen, das ist wahre Erstlingschaft. Jakobus 1,18. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Erstling ist man durch Wiedergeburt. Jeder wahrhaft Wiedergeborene ist ein Erstling. Und darum sagt die Bibel, Römer 8, 23, die ihr die Erstlingsgabe des Heiligen Geistes empfangen habt. Wir haben die Erstlingsgabe. Wir haben den Erstling des Heiligen Geistes. Darum gehören wir zum Erstling, zu der Gemeinde, zum Neuen Jerusalem. Und ich habe es jetzt wieder versucht, ich war am Sonntag in Speichen, die Gläubigen auch nochmal klar zu machen. Zum Beispiel, es ist ein Unterschied. Und das ist etwas, das darfst du nicht laut sagen. Jetzt sagt doch einfach die Leute, Abraham ist zweite Klasse, ich bin erste. Da kommt jeder zu dir und sagt, du bist hochmütig, du bist arrogant. Du musst sagen, halt, die Bibel sagt, Johannes der Täufer ist der größte Prophet und der größte des alten Bundes. Und er ist der Größte, der von Weibern geborene, also von einer Frau geboren, der Größte natürlich geborene. Aber der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Das heißt, der Kleinste Wiedergeborene ist größer wie die Heilige des alten Bundes, muss ich vergegenwärtigen. Und wenn die Gemeinde sich dessen plötzlich bewusst wird, dass sie ein Erstling ist, dass sie die Erstlinggabe des Geistes hat, dass sie in die himmlische Welt versetzt ist, dass sie in der Reinheit leben kann, dass sie nicht zu diesem Dreck der Welt gehören muss, sondern dass sie was Besonderes ist, dass sie was Abgesondertes ist. Und jetzt erklärt die Bibel, in ihrem Mund ist kein Betrug erfunden, wes des Herz voll ist, geht der Mund über. Die Lüge ist letztendlich etwas von dem, was das Wesensmerkmal der Welt ist. Die Lüge, die Welt ist voll Lug und Trug. Ich habe Menschen kennengelernt, wenn die zu mir gesagt haben, es ist 9:30, habe ich schnell auf die Uhr geguckt, du hast gucken müssen. Das war in der Regel auch gelogen, selbst wenn sie dort Zeit gesagt hatten. Das ist alles gelogen gewesen. Das ist ein Merkmal dieser sündigen Welt. Und jetzt sagt er, und da hat es plötzlich Menschen, die lügen nicht. Die lügen einfach nicht.
Man merkt hier, hier ist was anders vom Herzen her. Ich habe es mal aufgelistet, wo das einfach, wo man ohne Lug, ohne Trug, ohne Lüge. Und da fällt auf, ist ja aufgefallen, wer fast nur von dem schreibt. Der Schreiber der Offenbarung. 2. Johannes, 3. Johannes, Johannes 8, Johannes 8, 44. Wo er sagt, der Teufel ist der Vater der Lüge. Und dann sagt er zum Gläubigen, aber euch wird die Wahrheit frei machen. Ihr werdet frei sein von der Lüge. Ihr werdet frei sein von der Sünde. Durch Wahrheit. Es ist kein Lug, kein Trug in eurem Munde. Und dann erklärt er immer und sagt im Johannesbrief, das sind die wahren Gläubigen, die in der Wahrheit wandeln. Wer ist die Wahrheit? Christus. Die in ihm wandeln und aus dem Grund nicht lügen können. Weißt du, wenn du wirklich vor Gott stehst, ich sag nochmal, vor Gott und nicht vor Menschen, dann kriegst du halt auch ein schlechtes Gewissen. Letztendlich, wenn du heimlich was machst, dann ist es ja gar nichts, wenn du es heimlich machst. Selbst wenn es niemand sieht, es nützt dir ja nichts. Weil du stehst ja vor Gott, du stehst ja nicht vor Menschen. Und dann kriegst du genauso ein schlechtes Gewissen. Und das schlechte Gewissen ist das Köstlichste, was Gott den Menschen gegeben hat. Das ist es. Es ist wie das Fieber, wenn man krank ist. Du merkst sofort, du bist krank, du hast Fieber. Du hast ein schlechtes Gewissen. Du weißt sofort, du bist krank. Du bist krank, geistlich krank, da stimmt was nicht. Sünde, da musst du Buße tun. Und das ist der Garant. Und die Bibel sagt, auf dieser Schiene laufen die wahren Gläubigen. Ich lese es dazu Hebräer 3, 13. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt werde, durch den Betrug der Sünde. Sünde ist in sich Lüge und Betrug. Das heißt, der Teufel versucht dich zu betrügen durch Sünde. Das ist letztendlich, er lügt dich an und versucht dich zu betrügen, wie er die Eva und Adam betrogen hat beim Sündenfall. Und er sagt hier, die wahren Gläubigen haben das nicht. Es kommt was Ungeheures. Sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Wo sind sie unsträflich? Solange sie vom Thron Gottes sind, sind sie unsträflich. Sind sie nicht vom Thron Gottes, sind sie halt doch sträflich. Aber sobald sie vom Thron Gottes sind, sind sie unsträflich. Gewaschen im Blut des Lammes, sobald sie vor Gott leben. Und das ganze Kapitel hier beginnt mit diesem Einschub aus folgendem Grund. Wenn man weiterliest, wir werden es nachher sehen, wie er hier das erklärt, wie hier sich langsam das Ende zusammenballt, wie es immer schlimmer wird, wie es immer gefährlicher wird. Hier liest jeder Gläubige, der auch heute lebt, das ist ja dann schon lang, wo wir im Himmel sind. Aber wenn der Gläubige heute liest, wird es ihm nochmal klar, du musst vor Gott leben, du musst das Lied des Lammes singen, du musst letztendlich unbefleckt sein, du musst jungfräulich sein, du musst rein sein, du musst ihm nachfolgen, wohin er geht. Du musst letztendlich eine wahre Erstlingsbeziehung an den Tag legen, ohne Lug, ohne Trug, ohne Tricks, ohne Betrug. Auf den Gläubiger musst du dich verlassen können. Wenn den Gläubiger etwas offen fragst, kann er dich nicht anlügen. Wenn er dich angelogen hat, passiert ja manchmal. Wenn er es länger wie eine Woche aushält, ist es ganz schlimm. Ein wahrer Gläubiger hält es nicht länger wie einen Tag aus. Normalerweise kannst du nicht schlafen. Geh doch mal ins Bett heute. Geh doch ins Bett mit einer Lüge. Wenn du mit einer Lüge ins Bett gehen kannst, dann sag ruhig Gute Nacht, weil das ist schon Nacht. Das ist wirklich Nacht bei dir. Du kannst nicht ins Bett gehen mit einer Lüge. Wenn du vor Gott lebst, in Christus, wenn du diesen Weg des Lammes gehst, dann geht es nicht. Es geht nicht. Wisch aus, dann lebst du vor Gott, dann lebst du vor der himmlischen Welt, dann lebst du in der Ordnung Gottes und dann kannst du so nicht leben. Sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Unsträflich. Bibel, ich möchte es nur zeigen. Sie sagt unsträflich praktisch ohne Murren. Philipper 2,15, wo die Gesinnung Jesu gezeigt wird, ist seltsamerweise ohne Murren. Habt ihr schon mal gehört, wenn ein Hund murrt, ist böse. Und wenn er murrt, das ist was ganz Tolles. Da kannst du was lernen. Also wenn mein Hund mir langsam, um Arbeit zu langsam reingeht, dann mache ich was ganz Einfaches. Ich nehme einfach den Fuß. Mein Hund hat ein hervorragendes Verhältnis. Ich quäle ihn auch, sondern ich mache was ganz vorsichtig, ganz sanft. Ganz sanft schucke ich ihn an. Ich zeige mit einem ganz leichten Druck, Bubi, jetzt ist noch Zeit. Aber der Bubi will nicht raus, weil es ist eine laue Sommernacht, es sind schöne Gerüche und der Bubi will rumsträuchern. Und wenn ich dann ein bisschen den Druck mit dem Fuß erhöhe, dann kommt es Murren. Dann wird er richtig brutal. Er knurrt, er ist böse und er murrt, er zeigt, so sind die Gläubigen. Jetzt sagt ein wahrer Gläubiger, der murrt nicht, wenn Gott dir Druck gibt. Wenn der Herr sagt, hier, Karl Hermann, hör auf, oder wenn du irgendwo Druck kriegst, dann murrst du nicht, dann bleibst du freundlich. du bleibst letztendlich geistlich klar, du bleibst auf der richtigen Schiene. Und die Bibel sagt, das ist dann das, was die Bibel nennt, geheiligt nach Geist, Seele und Leib. Und Judas 1,24 sagt, er ist mächtig, es zu tun. Das heißt, ich habe überhaupt kein Problem, hier diesen Weg zu gehen, wenn ich will. Ich wiederhole nochmal. Wir leben mittendrin in der Entwicklung, wo die Hure Babylon herausgebildet wird. Wir leben mittendrin in der Entwicklung, wo der Antichrist und sein Geist alles vorbereitet. Wir leben mitten in der Zeichenzeit, wo der falsche Prophet, der Schwanz des Drachen, alles vorbereitet. Wir leben im Abfall der Gemeinde. Wir leben in dieser Zeit, wo die wahren Gläubige immer mehr Druck kriegen. Aber die Bibel sagt ganz klar, die wahren Gläubige, die haben Merkmale. Sie sind um den Herr Jesus versammelt im Himmel. Sie sind mit dem himmlischen, also mit der Gemeinde praktisch in die himmlischen Orte versetzt, sie dreht sich um den Herr Jesus. Es sind diese 144.000, 12 mal 12 mal 1000, die die Fülle des Segens haben, die aus allen Nationen kommen, obwohl in der Welt der Donner, die Gerichte Gottes, sich erkündigt und alles sich zusammenbraut, spielen sie die Harfe. Sie singen das Lied des Lammes. Sie singen letztendlich das Lied der Erlösung. Sie sind vom Thron Gottes. Das heißt, sie leben vor Gott. Sie leben nicht vor Menschen, sondern sie leben vor Gott. Und letztendlich, sie sind erkauft und sind gleichzeitig ein Schauspiel für die himmlische Welt und fügen sich in der Gemeinde ein, letztendlich in diese geistige Ordnung Gottes. Sie sind normal. Sie wissen auch, was normal ist im Gegensatz zu dieser Welt. Sie sind nicht befleckt von der Hure Babylon, sondern sie sind jungfräulich. Und sie folgen dem Lamme, wohin es geht. Sie folgen dem Herrn Jesus genau dorthin, wo er sie führt. Sie sind Erstlinge. Sie haben die Erstlingschaft, sie haben den Heiligen Geist und sie sind was Besonderes, Erführungszeile. Sie gehören nicht zu dieser Welt. Es ist kein Betrug in ihrem Mund erfunden. Sie sind vollständig unsträflich vor dem Throne Gottes. Solange sie in dieser Stellung bleiben, sind sie unsträflich. Und hier zeigt Gott nochmals die Gläubige eindringlich, und es wird schwächer, wenn es jetzt am Ende zugeht, zeigt er ihnen nochmal, was ist wahre Gemeinde Jesu. Wenn man dann nachher weiterblättert, da kommt leider was anderes. Dann sagt er, jetzt ist das Gericht gekommen, jetzt geht's los, wenn man das Tier anbetet. Sie werden gequält werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Rauch ihrer Qual steigt auf, die das Tier anbeten. Und dann erklärt er nochmals, jetzt wird es gefährlich. Er redet von der Kälte des Zornes Gottes. Aber die wahren Gläubige, egal was da draus ist, sie haben nur eine einzige zentrale Schau. Und das möchte ich betonen, zusammenfassen mit einem Satz. Sie sind in Ordnung mit Gott durchs Blut Jesu Christi. Das ist das Zentrum. Und um das geht es in der Hinsicht. Wisst ihr, du kannst die ganze Offenbarung vorwärts, rückwärts, auswendig kennen, kannst alle Zusammenhänge kennen, es nützt dir gar nichts. Es ist hundertmal wichtiger, dass du in der Endzeit lernst, noch mehr mit Gott in Ordnung zu sein, Tag für Tag vom Herrn Jesus zu leben und damit praktisch letztendlich dem Lamme zu folgen, wohin es geht, dass dir nichts passiert, dass du überlebst, dass du überwindest. Das ist das Entscheidende. Und alles andere ist zweitrangig. Und das ist das, was der Herr hier nochmals den Gläubigen eintrichtert. Und dann kommen die Gerichte. Ich möchte beten zum Schluss. Jesus, ich möchte einfach danken, dass du dein Wort so eindeutig bist, dass wir begreifen müssen, dass wir dir dem Lamme zu folgen haben, wohin du gehst. Dass es eine große Gnade ist, gewaschen zu sein im Blut des Lammes. Und da in dieser Endzeit, wenn die Donner letztendlich erschallt, wenn das Gericht immer schlimmer wird, wenn der Abfall auch der Menschheit und der Christenheit wirklich extrem wird, dass es nur entscheidend ist, dass wir vor dir letztendlich in Ordnung sind, dass wir rein bleiben, dass wir jungfräulich bleiben, dass wir wirklich sauber sind, dass wir dir dem Lamme folgen, wohin du gehst und dass der Rest uninteressant ist. Gib uns Gnade, dass keiner von uns auf der Strecke bleibt, sondern dass wir wirklich beginnen, dir dem Lamme zu folgen, wohin du gehst, dass wir auf dem Berg Zion zu Hause sind, diesem neuen Jerusalem, dass wir uns um dich drehen, um das Lamm, und dass du unser Ein und Alles bist, dass unser Herz ein Ort der Ruhe ist, wo Zufriedenheit herrscht, wo letztendlich Sättigung ist, dass uns die Dinge dieser Welt nicht mehr reizen, sondern dass wir wirklich zur Ruhe kommen. Gib uns einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen. Amen.